Viele Urlauber empfinden es schon als ausgesprochenes Abenteuer, wenn sie bei der Reiseleiterin eine Schlauchboot-Tour in der Nachbarschaft buchen oder eine Ballonfahrt oder eine etwas anspruchsvollere Wanderung abseits der Trampelpfade. Richtiges Abenteuer ist aber das, wo sich mein Kollege Michael Vogelei wohlfühlt. Trekking, also unterwegs zu sein ohne jegliche Motorkraft und dann an Orten, die in keinem klassischen Katalog zu finden sind. Michael Vogelei ist Bergsteiger, Polarforscher und Extremsportler. Und wenn er eine Reise tut, dann kann er hinterher wirklich eine Menge erzählen. Jahrelange Erfahrungen in der Arktis und Antarktis führten jetzt zu dem Buch Terra Polaris. Und was wir Reisende in diesen eisigen Regionen erwarten dürften, das erzählt er mir jetzt im Gespräch.
Zwischen den Zeilen Reisen auf dem Papier. Unser Buchtipp.
Ja, jetzt könnte man ja fast vermuten, es ist so eine kleine Boshaftigkeit des Buchautoren, seine Leser zwangsweise zu etwas Personal Workout zu zwingen, wenn man den neuen, prächtigen, aber richtig, richtig schweren Bildband Terra Polaris durchblättern möchte. Sozusagen in homöopathischen Dosen wenigstens zu spüren, welche menschliche Anstrengung drinsteckt in diesen packenden Bildreportagen aus dem ewigen Eis. Also liebe Zuhörer, denken Sie gar nicht dran, dieses Buch mal eben abends im Bett lesen zu können. Es sei denn, Sie haben Oberarme wie Arnold Schwarzenegger. Nun sitzt mir der Buchautor mindestens per Skype gegenüber in seinem schönen Anwesen in Südfrankreich in Périac-de-Mer, Michael Vogelei, auch kuschelig warm gerade oder zumindest nach dem gefühlten Empfinden eines Eiswanderers gefragt.
Ja, wir haben Frühling in Südfrankreich.
Okay, na, Frühling ist ja mehr als wir in Süddeutschland. Wir haben ja auch nur den Alpen, da ist ja richtig gruselig Winter gerade.
Naja, es hält sich in Grenzen, 12 Grad plus, aber seit Wochen Sonne.
Na, das mehr kann man ja gar nicht wünschen zu dieser Zeit. Du bist ja auch bei mir in der Vereinigung Deutscher Reisejournalisten, aber jetzt fällt mir wirklich kein anderer Kollege ein, der sich freiwillig Wochen oder Monate lang in die gruseligsten und eben auch kältesten Regionen der Welt begibt, um von dort Reiseberichte zu erstellen. Ist das jetzt, ja, ich sag mal, ist das eher so eine persönliche Sucht? Ich meine, du hast ja nicht umsonst den Spitznamen Manager on the Rocks oder Polarwolf, der auf dem Eis tanzt. Das muss ich ja verdienen.
Du, das ist natürlich ein Klischee, dass es da so kreislich und unwirtlich ist. Die Polargebiete sind durchaus schön, wenn nicht gar fantastisch zu nennen.
Das sagt jetzt der begeisterte Reisende dahin natürlich.
Du, der Polartourismus nimmt mehr und mehr zu, weil die Leute kapieren, dass dort die letzten Reserven, Naturreserven sind und damit werden wir auch sehr vorsichtig umgehen.
Ja, aber trotzdem nochmal, was treibt dich dahin? Ich meine, wir haben ja gerade den Winter hier, also in Berlin geht's jetzt gerade, aber die letzten Wochen, also da ging es mir schon auf den Keks, wenn ich nur für kurze Zeit mein warmes Büro verlassen musste.
Es ist die Klarheit des Lichts, es ist das Eis, es ist die unglaubliche Natur, die es dort gibt. Eine Tierwelt, die wie wir sie sonst nicht mehr auf dieser Erde haben.
Aber es ist ja auf der anderen Seite schon ein ziemliches Extrem, was du da lebst. Also auf der einen Seite das, ich sag mal, das etwas gut bürgerliche Laissez-faire in deinem schönen Haus da in Südfrankreich und dann kämpfst du dich wieder durch Schnee und Eis bis zur totalen Erschöpfung. Ist das nicht ein Widerspruch?
Ich schätze Kontraste, Jürgen.
Okay.
Und man genießt die Zivilisation besonders wieder, wenn man ein bisschen am Limit unterwegs war.
Ja, das ist interessant. Also lass uns mal dieses Thema Arktis und Antarktis jetzt ein wenig vertiefen, von dem du ja schreibst und viele schöne Bilder gemacht hast in diesem Buch Terra Polaris. Also im Reisegewerbe gibt es ja eigentlich nur einen Weg dahin, den nämlich mit viel Geld an Bord eines Kreuzfahrtschiffes. Das könntest du doch auch machen. Da gibt es doch auch wunderschöne Geschichten zu erzählen.
Das habe ich auch mehrfach gemacht, aber dann, wenn ich dann in der Antarktis zum Beispiel war, dann habe ich versucht, was aus eigener Kraft auf die Füße zu stellen, den Spuren vom Sir Ernest Shackleton zum Beispiel, einem berühmten Polarforscher, zu folgen oder mit einem Freund dann die erste Kajak-Expedition in der Antarktis zu machen.
Na gut, aber kommen wir mal auf die Kreuzfahrer zurück, weil wir haben ja jetzt hier auch unser Publikum, sind ja alles die Reiseexperten. Jetzt muss man natürlich sagen, okay, die nippen nur am Rand, logisch. Denn nur da, wo Wasser ist, kann auch das Schiff hin. Und die können höchstens dann mit den Zodiac-Ausflügen etwas von dieser faszinierenden Eiswelt erfahren. Aber jetzt verstehe mich bitte nicht falsch, ich habe da absoluten Respekt vor dieser Leistung. Warum muss man unbedingt mit Ski und Pulka zum Nordpol spurten? Da steht man dann irgendwo im Eis und sagt, ja, okay, jetzt bin ich da. Und dann gibt es ein Erinnerungsfoto und wieder zurück. Also was ist, wo ist das, wo macht man das?
Die Sucht, will ich es mal bezeichnen, des Menschen nach Leistung, nach Bewährung, ist ja nichts Neues. Mhm. Der brave Familienvater versucht auch im Tennisclub der Beste zu sein und das Phänomen Marathonlaufen, sich also zu schinden bis zum Umfallen, ist ja bekannt und so gibt es genügend Beispiele. Und für mich ist das Beispiel eben in unberührter Natur mich selber zu bewähren und diese Natur zu genießen.
Mhm. Wurmt es dich denn dann nicht? Also nochmal jetzt zurück auf diese Kreuzfahrer, die haben ja nun wirklich so das, so, also so das gebremste Abenteuer mit 1000 Sicherheitsnetzen oder da gibt es organisierte Hubschrauberflüge für Weicher wie mich, die dann einen am Nordpol absetzen, dann bekommt man sogar seinen Champagner und seinen Kodak-Moment. Wurmt einen das nicht, der sich da bis zur Selbstaufgabe durchgequält hat?
Aber nein, es ist doch, jeder hat das Recht auf seinen eigenen schlechten Geschmack.
Oh ja, ist doch gemein.
Und das kann der normale Tourist, nenne ich es mal, der kann das genauso genießen wie ich, aber ich habe eben einen anderen Weg gewählt und habe anderen schlechten Geschmack.
Hm. Gut, aber jetzt hat der nachher genau das gleiche Foto wie du auf seiner Vitrine stehen. Auch ein bisschen Eis im Bart oder im Haar und die dicke Wollmütze auf und der guckt und hinten ist das Fähnchen. Also der kann genauso damit sagen, oh, guck mal, ich war hier am Nordpol. Boah, super, bin ein toller Hecht.
Ja, das wird er auch sagen. Ob er nun sagt, ich bin ein toller Hecht, das sei dahingestellt. Man kann eben, wie gesagt, mit einem Champagner-Dinner zum Nordpol fliegen oder mit einem Eisbrecher dahin fahren. Aber es ist natürlich viel spannender, ein paar hundert Kilometer seine Brücke dahin zu ziehen, zu sagen, ich hab's selber gemacht.
Mhm. Also es ist schon das innere Gefühl, was dich da...
Ja, es ist das innere Gefühl, aber auch das Naturerleben ist natürlich wesentlich größer, wenn man sich mit dieser Natur auseinandersetzt und seine Pulka, wie gesagt, über das Eis zieht, als wenn man da in einer gewärmten Kabine oben ankommt.
So, Michael, wir sind uns einig, deine Leser, die ja diese faszinierenden Routen nachmachen möchten, davon gehe ich mal aus, wenn man dieses Buch dann auch durchblättert, dass man sagt, oh, das möchte ich vielleicht doch mal machen. Die buchen ihren Urlaub ja wahrscheinlich nicht bei TUI, Thomas Cook und Co. Aber kann man so etwas, was du da machst, überhaupt irgendwie organisiert erleben, unterhalb jetzt, sagen wir mal, der Schwelle einer richtigen Expedition, die ja nicht mehr sehr viel mit Reisen aus Freude zu tun hat, wenn man das so bezeichnen möchte?
Du liegst völlig falsch. Natürlich ist das Freude.
Nein, ich meine, also,
ist buchbar. Ah. Es ist nicht alle, aber sehr viele der Touren und nicht alle sind extrem, sind durchaus buchbar. Ich bin zum Beispiel Produktentwickler und Führer einer Reiseorganisation, dem DAV Summit Club, einer Tochter des Deutschen Alpenvereins. Mhm. Und da kann man durchaus solche Dinge buchen.
Ah, also doch, man kann schon das von zu Hause organisieren lassen und muss halt nur die Kondition mitbringen und den Willen, sowas auch machen zu wollen.
Genau, und wenn man es gut macht, dann hat man doch einen Führer, der sich auskennt und damit das Vergnügen erhöht.
Toll. Du sprichst in deinem Buch ja auch von zwei sprichwörtlich weißen Flecken auf der Landkarte, Antarktis und Grönland. Jetzt könnte ich ja sagen, warum soll ich denn überhaupt dahin reisen, so eine Ödnis? Da bekommt doch auch der Gutwilligste eine Klatsche, wenn er tagelang nur weiß sieht.
Das kommt jetzt auf die Tour drauf an. Wenn du eine Grönland-Durchquerung zum Beispiel machst, die ich gemacht habe, 34 Tage mit selbstgezogenen Schlitten, dann siehst du kein Leben, aber es ist lebendig da oben. Du hast ein ständig neues Wolkenspiel, du hast Sonne, du hast Sturm, du hast Wind und du hast auch noch eine historische Idee. So war das jedenfalls bei uns. Wir sind den Spuren vom Fridtjof Nansen gefolgt, dem ersten Durchquerer von Grönland, dem berühmten norwegischen Polarforscher. Und das ist dann schon eine Faszination.